Schönen guten Morgen, Frau Maulhardt.
Guten Morgen.
Ja, wir möchten heute ein wenig über Elektromobilität, auch Elektroautos sprechen. Aber vielleicht erst einmal, Sie sind Beraterin für Elektromobilität. Was genau heißt das? Was genau machen Sie eigentlich?
Genau, das werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt, also nicht nur im Radio. Das ist eine Ausbildung, die man tatsächlich lernen kann. Ich habe an der Handwerkskammer in Dresden den Berater für Elektromobilität-Kurs gemacht und habe tatsächlich auch mal in Akkus der Fahrzeuge reingeguckt. Weiß, was stadtplanerisch mit Elektromobilität und Ladeinfrastruktur das Problem sein kann. Auch in der Wohnungsimmobilienwirtschaft bin ich unterwegs und berate Leute, aber eben auch Privatleute, die einfach mal gucken wollen, wie sieht eigentlich so ein Auto aus, wie fährt sich das. Wir machen auch Fahrtrainings tatsächlich mit Leuten, die eben Reichweitenangst noch haben. Also ich hätte auch statt der Beraterin für Elektromobilität auf meine Visitenkarte Reichweitenpsychologin schreiben können.
Das heißt, Sie sind sowohl im Thema, was die Autos selbst betrifft, aber auch die Infrastruktur, die es da drumherum braucht.
Genau, je komplizierter, desto eher werde ich gefragt. Genau.
Haben Sie mal so ein Beispiel für eine Beratung? Also Sie haben gesagt, gerade auch Kommunen zum Beispiel, wo kann man Ladepunkte installieren? Wie sieht das da genau aus?
Genau, da ist natürlich schon der schwierigste Fall, weil wir reden über, es muss für jeden zugänglich sein. Es ist kein abgesperrter Bereich, es ist öffentliche Infrastruktur. Die Parkplätze müssen auch barrierefrei sein, auch die Ladeinfrastruktur muss barrierefrei sein. Muss ich natürlich ins Stadtbild irgendwie einfügen. Einen Parkplatz wegzunehmen, da freut man sich natürlich immer, wenn man dann der Buhmann ist. Aber ich sehe eben auch, dass die Beratungsleistung eben sehr häufig angenommen wird, weil jede Stadt ja das Thema sozusagen auch bringen muss. Aber auch die Wohnungswirtschaft zum Beispiel, also große Tiefgaragen, da ist natürlich ein riesen Strombedarf auch plötzlich, der vorher nicht eingeplant war. Und auch da wird's spannend beim Thema Lade- und Lastenmanagement des Hauses. Wo kommt eigentlich der Strom plötzlich her für die Autos?
Sie sind ja auf den Umwelttagen Weserbergland gestern schon gewesen, heute auch, und Sie sind ja auch mit Elektroautos hier, richtig?
Mhm, genau. Also wir hatten gestern tatsächlich ein altes Tesla Model S, eins der ersten tatsächlich. Da hat Elon Musk noch selber seine Unterschrift draufgegeben und mitgebaut. Das ist tatsächlich schon um die Welt gefahren. Dann hatten wir eine neue und eine alte Zoe da zum Vergleich. Eine Zoe, also die heutige Zoe, die heute da ist, ist die neue Variante, die man auch bestellen kann. Heute kommt noch ein Honda E und ein VW E-Up. Der E-Up war gestern nicht da, dafür hatten wir einen Hyundai Ioniq. Eine bunte Vielfalt im wahrsten Sinne, weil die Fahrzeuge ja nicht alle weiß sind, auch durchaus mal in farbigen Sachen. Also es gibt heute viel zu gucken und wir hatten gestern auch nette Beratungen hier. Also insofern, das war schon mal ein gelungener Auftakt gestern.
Genau, Sie haben es gerade schon gesagt, auch viele verschiedene Hersteller, ja. Wenn man vorbeikommt, kann man sich mal reinsetzen oder auch Fragen stellen, wenn man vielleicht mit E-Autos sich bisher auch noch gar nicht so beschäftigt hat?
Es sind natürlich alles Privatfahrzeuge, die wir hier ausstellen. Also wir sind ja kein Autohaus, was Autos verkauft in dem Sinne. Wir sind von einer Interessengemeinschaft, die sich tatsächlich vom Stammtisch aus einmal im Monat trifft. Jeden zweiten Dienstag um 18 Uhr sitzen wir im Papa Hemingway und beantworten auch Fragen, stellen mal Autos vor. Natürlich, wenn man mit den Privatfahrzeugen anderer Leute umgeht und da vorsichtig ist, ist es natürlich so, dass man auch gerne mal reinsetzen darf. Aber wer jetzt ein Eis in der Hand hat, sollte das doch bitte draußen lassen.
Aber Beratung kann sich jeder abholen.
Genau, die gibt's auch neben dem Auto oder hier drin oder wo auch immer man uns dann findet, auf jeden Fall.
Und es gibt ja auch Menschen, die werden Sie mit Sicherheit auch schon erlebt haben, die sagen, ja, was bringt mir denn ein Elektroauto, wenn der Strom dann zum Beispiel aus dem Kernkraftwerk oder auch aus Kohle produziert wird? Wie antworten Sie so einer Frage?
Das ist immer meine Lieblingsfrage. Wo kommt der Strom her? Ja, also keiner möchte, der elektrisch fährt, dass die AKWs länger betrieben werden. Witzigerweise war das ein Grund, warum in Frankreich die Elektromobilität so erfolgreich ist, weil die haben ja nur ausschließlich Kernkraftwerke. Ich bin froh, dass Grunde abgeschaltet ist und ich habe tatsächlich bei mir einen Grünstromtarif, hier von einem regionalen Anbieter. Ich sage jetzt keine Werbung, aber es gibt nur einen. Aber das ist der Grund, warum das Elektroauto umweltfreundlicher ist. Je mehr regenerativen und erneuerbaren Strom man da reingibt, desto besser wird die CO2-Bilanz. Und ich bin ja damals elektrisch gefahren, also weil ich neugierig war, aber auch, weil ich gedacht habe, Mensch, da kommt ja überhaupt gar kein Abgas mehr raus. So. Und dann habe ich mich mit der Thematik beschäftigt und habe gedacht, naja, dein CO2-Ausstoß ist irgendwo anders, wo kommt denn der her? Und wenn man das Ganze mal recherchiert, wo der Strom eigentlich herkommt und dann mittlerweile sich auch die Strommixwerte mal anguckt, Gott sei Dank sind wir so, dass wir selber keine PV-Anlage haben. Das ist natürlich das Ideale, weil dann auch kein Transport ansteht über irgendwelche Netze. Das ist natürlich die Ideallösung. Haben wir tatsächlich mittlerweile im Strommix über 50% erneuerbare Energien. So, wenn ich also nur Standardstrom kaufe und mich gar nicht damit beschäftige, habe ich schon über 50% erneuerbare Energien ohnehin im Einkauf. Super. Wenn ich dann noch drüber nachdenke, wie ich eigenen Strom produziere, super. Okay, wenn ich das nicht kann, bitte einen Grünstromtarif wählen, Ökostrom, was auch immer da angeboten wird und vielleicht nicht den günstigsten. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme, da kann ich für werben. Und wenn man sich das anguckt bei anderen Fahrzeugen, auch tatsächlich Verbrenner brauchen Strom. An der Tankstelle ein Liter Öl ohne eine Pumpe zu bekommen, ist irgendwie auch nicht möglich. Eine Raffinerie ohne Strom zu betreiben, geht auch nicht. Also auch da muss irgendwo der Treibstoff mit Strom irgendwie erzeugt werden. Und beim Thema Wasserstoff und E-Fuels sieht es nochmal katastrophaler aus. Also die Energiebilanz, wenn ich keinen grünen Wasserstoff habe, den wir aktuell noch nicht haben, die Versuchseisenbahn, die wir jetzt elektrifiziert haben mit Wasserstoff, hatte am Ladepunkt erstmal gar keine Möglichkeit aufzuladen, weil da überhaupt gar kein Stromanschluss für die Bahn war mit Wasserstoff. Und der Wasserstoff ist einfach grau. So, der wird aus Chemie synthetisch erzeugt, mit riesigem Energieaufwand. Das weiß kaum einer. Deshalb ist für mich Wasserstoff nicht die Lösung, obwohl da dann hinten auch nichts aus dem Auspuff, der ja nicht vorhanden ist, rauskommt. Aber da ist die Elektromobilität deutlich wirkungsvoller und effizienter.
Jetzt haben wir schon über den Strom gesprochen. Für die Zuhörer, die vielleicht sich bisher noch nicht so mit Elektroautos beschäftigt haben, könnte es jetzt ein bisschen technischer werden, und zwar um die Akkus. Da ist Kobalt oftmals ein Bestandteil und das wird vor allem in der Republik Kongo abgebaut oder da gibt es große Vorkommen. Kann ich denn trotzdem ein reines Gewissen haben, wenn ich aktuell jetzt mir ein E-Auto zulegen würde?
Also wenn Sie ein ganz, ganz altes Auto kaufen, da ist noch eine Menge Kobalt drin. Da brauchen Sie kein schlechtes Gewissen haben, weil das ist schon einmal abgebaut. So, also das kann man sozusagen irgendwie sollte man auch weiterfahren. Wenn man jetzt ein neues Auto bestellt, ist es natürlich so, dass auch die Hersteller mittlerweile schon drauf achten, dass die Lieferketten sauber sind. Sprich, aus dem Kongo tatsächlich dann irgendwelche Akkutechnologien zu bekommen oder Rohstoffe zu bekommen, macht heute kein Hersteller mehr. Ich weiß nicht, wie das bei den Chinesen ist, die sind ja nicht so ganz umweltfreundlich, aber wenn man das in europäischen Ländern findet und abbauen kann oder eben als Hersteller darauf achtet, dass die Materialien, die in den Akkus verbaut sind, einfach sauber produziert sind oder abgebaut sind, da müssen sich die Hersteller mittlerweile schon deutlich rechtfertigen und achten eben auch dementsprechend drauf. Schlimmer finde ich es eigentlich, dass wir bei bestehenden Sachen, die wir zum Beispiel am Körper tragen, Klamotten, das noch nicht in den Griff gekriegt haben, dass wir die Umwelt immer noch belasten, obwohl es eigentlich schon gängige Verfahren sind. Hier testet man eigentlich noch und auch da geht die Technik immer weiter, dass man eben verschiedene Stoffe gar nicht mehr haben will oder braucht. Da ist ja die Batterieforschung jetzt gefühlt 10, 20 Jahre alt. Da ist noch Potenzial, weil wenn wir wissen, wie alt ein Verbrenner ist und wie lange solche Motoren schon entwickelt wurden und da sind auch noch solche Sachen drin, dann würde ich mich fragen, ob es noch Potenzial nach oben gibt und bei der Elektromobilität auf jeden Fall, beim Verbrenner wohl eher nicht.
Zum Thema Potenzial hätte ich da auch noch eine Frage, vielleicht auch dahingehend, was kann man oder ob man selber was tun kann. Und zwar gibt es auch, ich sag mal, ein kleines Problem im Motor. Neodym wird für die sogenannten Permanentmagneten verwendet. Neodym kann aktuell nur in China gewonnen werden und auch dort werden dann eben zum Beispiel durch Säure die Flüsse verschmutzt. Man hat ja keine andere Möglichkeit, man baut sich sein E-Auto ja nicht selber, aber kann man da denn was tun oder ja auch in Zukunft die Entwicklung darauf hoffen, dass es besser wird?
Da muss der Hersteller tatsächlich drauf einwirken. Also entweder er sagt zu den Bedingungen oder gar nicht. Oder man muss es eben versuchen zu vermeiden. So, also man muss die Ingenieure in Deutschland dran setzen und sagen, wie kann ich denn einen Motor bauen? Also einen Elektromotor erfinden wir ja nicht neu. Den gibt's ja schon. So, man kann eben gucken, aus welchem Regal nehme ich den Elektromotor, entwickle ich noch selber ein. Bosch baut zum Beispiel auch Motoren, da ist es gar nicht erst drin. Also da muss man tatsächlich gucken und die Verantwortung der Hersteller tatsächlich dann mal für sich nehmen und sagen, okay, dann ist es in dem Moment so. Die Frage ist, Autofahren ist nie umweltfreundlich. Da muss ich eben gucken, wenn ich diese Mobilität brauche, wo beiße ich in den sauren Apfel? Das ist tatsächlich dann so. Am besten, wir gehen zu Fuß.
Wir haben schon ein wenig über die Autos gesprochen, auch über die Akkus. Und eine Frage, die sich viele Menschen auch stellen, wenn sie überlegen, nehme ich mir als nächstes oder lege ich mir als nächstes ein E-Auto zu, wie weit komme ich eigentlich und komme ich überhaupt weit genug dahin, wo ich überall hinfahren möchte?
Also ich bin noch überall dahin gekommen, wo ich hin wollte. Ich bin tatsächlich schon in die Schweiz gefahren Anfang des Jahres und das dreimal in 2 Wochen, also 4.500 Kilometer in 2 Wochen. Das hat das Auto natürlich problemlos geschafft, aber mein Körper schrie danach, massiert zu werden, weil der Sitz natürlich nicht dafür ausgelegt ist, oder mein Körper nicht dafür ausgelegt ist. Bin auch schon quer durch Europa gefahren. Wir haben heute auch tatsächlich ein Auto da, das, was schon mal am Nordkap war, also unter widrigsten Bedingungen. Und das ist jetzt kein Tesla gewesen, sondern eine Renault Zoe, ja, also ein Kleinwagen. Man muss dem Auto halt einfach nur die Zeit geben, tatsächlich auch mal eine Minute laden zu können. Aber wenn man solche Touren macht, dann hat man die auch. Also dann ist man meistens im Urlaub unterwegs und hat eben auch entsprechend Zeit. Und beim Tesla ist das total super. Also da braucht man keine Reichweitenpsychologin wie mich, die kann man daneben setzen, ja, aber die kann eben auch erstmal nichts tun, weil die Technik das Ganze vorgibt. Der Tesla berechnet einem, wenn ich jetzt den Nordkap als Ziel eingeben würde, 25 Minuten da, 23 Minuten da, 48 Minuten da laden, dann kommt man mit so und so viel Prozent an. Das ist idiotensicher. Und selbst wenn man sich verkalkuliert hat, wenn man im Stau steht, wenn man eine Umleitung fahren muss, berechnet das Auto das neu übers Navigationssystem, das hat heute ja jedes Auto drin, kennt die Ladestationen, weiß ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert, und kann dann in dem Moment eben auch sozusagen reagieren und sagen, naja, wenn du jetzt mit 130 nicht ankommst, dann fahr doch mal 120. Also das Auto schlägt einem auch schon vor, wie man idealerweise fährt. Und wenn man den Angstschweiß mal auf der Stirn haben möchte, dann macht man es so wie ich, dann fährt man den Akku wirklich mal auf null runter. Das Foto habe ich neulich in einer alteingedienten WhatsApp-Gruppe gepostet, die sich mit Elektromobilität schon lange beschäftigt. Und er sagte, ja, ich bin dann mit 4% am Supercharger angekommen. Ich war total hibbelig. Dann habe ich mein Bild gepostet mit 0 und habe gedacht, ich war ganz entspannt, weil das Auto hat mir ja gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist halt so ein Punkt, man muss Ruhe bewahren. Das ist eigentlich das Entscheidende. Keine hektischen Entscheidungen treffen. Also ich würde jetzt bei Regen auch nicht den Regensensor ausmachen, den Scheibenwischer ausmachen. Das hilft mir nicht. Auch das Navi auszustellen und mich dann zu verfahren, hilft nicht. Ich kann die Klimaanlage runterstellen, weil ich schwitze sowieso gerade in dem Moment. Also die brauche ich gerade nicht. Und dann überlege ich, was einfach elementar am Auto an Verbrauchern da ist und schalte die nach und nach aus. Und selbst wenn man in den Eco-Modus schaltet, das hat man mittlerweile auch jedes E-Auto, reduziert es auch die Höchstgeschwindigkeit, also dass man vielleicht nur noch mit 90 fährt. Man will ja dann vielleicht nicht mehr überholen oder man muss ja auch nicht mehr überholen dann in dem Moment, man will ja ankommen. Und das sind halt die Thematiken und mittlerweile die Reichweiten liegen heute bei dem alten Tesla, waren sie damals schon bei 350, die er heute noch hat. Heute liegt das vergleichbare Modell bei 700. Der E-Up hier vorne, der hat 200. So, der fährt aber nur in der Stadt. Ja, und wenn ich dann Autos habe, die so, ich sag mal, Golfklasse groß sind, die haben mittlerweile 350 Kilometer auch im Winter. Und da muss man schon extrem weit fahren, um dann tatsächlich mal wirklich in den Grenzbereich zu kommen. Oder man muss halt unvorsichtig werden. Aber das hat noch nie jemandem gut getan.
Wenn man sich jetzt die Frage stellt, naja gut, mit dem Verbrenner, da fahre ich eben an eine Tankstelle und in 5 Minuten ist der wieder voll. Aber Sie sagen es gerade schon ganz richtig, wenn man zum Beispiel in die Schweiz an den Nordkap fährt, man fährt ja auch nicht in einem durch.
Genau, das ist es. Und mein Körper möchte mal raus, ich nenne das immer so schön Biopause machen. Also entweder was in mich reinnehmen, was essen oder was wieder rauslassen, mal aufs Klo gehen. Vielleicht habe ich noch einen Beifahrer dabei, der raucht, Kinder dabei, einen Hund, der auch mal Gassi möchte. Vielleicht möchte ich mich mal draußen ein bisschen bewegen oder auch mal mit anderen Leuten über die Technik sprechen. Das passiert ja auch ab und zu mal. Und ruckzuck ist man so in einer Sequenz, wo man 20 bis 30 Minuten einfach wirklich irgendwo steht, ohne Langeweile zu haben. Ich mache das Ganze beruflich, fahre ja auch viel, also aktuell nach Stuttgart. Und da habe ich meinen Laptop dabei, habe ich mein Smartphone dabei. Und wenn ich 200 Kilometer gefahren bin, ganz ehrlich, dann möchte ich auch mal meine E-Mails lesen, weil ich telefoniere auch nicht im Auto. Ich rufe denjenigen dann wieder zurück, weil ich einfach entspannter fahre, wenn ich nicht geschäftlich telefoniere. Und dann ist halt eine halbe Stunde nichts. So, und ich sehe auch oft genug Verbrenner, die erst den Wagen volltanken und sich dann eine halbe Stunde irgendwo hinstellen. Also gewonnen habe ich dann auch nichts, weil ich einfach mal die Pause gemacht habe.
Und beim Thema Ladekapazität, Sie haben es ja gerade selber schon am Beispiel des Teslas ja ganz gut erklärt, die steigt ja auch noch und Sie haben es vorhin auch schon gesagt, die Entwicklung bei Elektromobilität, die ist ja noch nicht am Ende, sage ich mal.
Genau, wir reden mittlerweile über Fahrzeuge, die 1000 Kilometer am Stück fahren. Die Frage ist, welcher Mensch möchte das? Also, wer braucht es? So, ich habe noch nie jemanden getroffen, der 1000 Kilometer am Stück gefahren ist und nicht einmal aufs Klo gegangen ist. Weiß ich nicht, was die Leute dann tragen im Alltag, aber ich würde eine Windel mitnehmen. Und das sind halt so Punkte, wo ich denke, naja, also selbst wenn es für Außendienstler irgendwie mit 1000 Kilometern, die einfach nur auf der Autobahn unterwegs sind, wie unproduktiv die Menschen dann einfach sind, weil sie gefühlt nicht arbeiten. Also das sind so andere widersprüchliche Fragen, die ich mir einfach stelle. Die Technik kann das mittlerweile und die Ladeinfrastruktur baut sich immer weiter auf, die wird immer besser. Ich bin mal angefangen, da waren alle 200 Kilometer Supercharger von Tesla. Heute sind das alle 40 Kilometer. Ich überspringe also schon 3 bis 4. So, die Frage ist gar nicht mehr, wo lade ich, sondern muss ich einfach laden, und meistens fahre ich dran vorbei.
Es hat eine Hörerin bei uns angerufen, und zwar zum Thema Akkus bei Elektroautos. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto lange fahre, der Akku macht vielleicht nicht mehr mit, wo bekomme ich eigentlich einen neuen Akku, und noch wichtiger, wo entsorge ich meinen alten?
Das ist ähnlich wie bei Laptops, weil nichts anderes. Wir haben ein Batterieentsorgungsgesetz. Fangen wir mal mit der Entsorgung zuerst an. Also der Hersteller muss den Akku zurücknehmen. Damit sind sie schon mal raus. Sie können einfach das Ding auf den Hof stellen und sagen, so, kümmere dich mal drum. Der muss es dann entsorgen, und entsorgen heißt nicht entsorgen. Das heißt, beim Elektroauto ist es so, sie beschleunigen schnell, sie bremsen schnell. Das heißt, da wirken ordentliche Kräfte. Sie können Strom durch das Bremsen, also durch das Unterlassen des Bremsens, nämlich des Rekuperierens, ein neues Wort, in den Akku wieder zurückgeben. Das, was vorher mal als sinnlose Energie quasi in die Umwelt gegangen ist, können sie jetzt wirklich im Akku noch nutzen. Und für diese extremen Bedingungen für den Akku ist es natürlich so, dass der irgendwann bei 80%, sagt man in der Regel, für den Fahrbetrieb nicht mehr geeignet ist. Das heißt aber nicht, dass man ihn nicht als stationären Speicher zum Beispiel in ihr Haus stellen kann, um dann Solarenergie zu speichern. Weil die Wolke ist nicht so schnell, wie sie bremsen oder beschleunigen, sondern tatsächlich die Wolke kommt und kündigt sich ja gefühlt an. So. Und die Sonne dann auch wiederum. Und da leben die Akkus im zweiten Leben. Also im ersten Leben habe ich jetzt einen Akku in dem Tesla, der ist 9 Jahre alt, der hat noch 93%. Das heißt, weit weg von 80. Ich habe noch keinen Tausch vorgenommen. Bei Renault ist es so, da kann man den Akku sogar mieten. Und dann bekommt man auf Risiko von Renault immer sofort einen neuen. Also wir wissen noch gar nicht, wie lange die Akkus halten, wann wir sie entsorgen müssen. Und dann wissen wir aber schon, wie wir sie weiter nutzen. Wir können sie auch zwischendurch mal reparieren, weil so ein Akku ist ja nicht ein Teil, sondern ganz, ganz viele Zellen, die einfach da sind. Also gucken Sie sich Ihre Funkfernbedienung an. Da sind auch mehrere Batterien drin. Wenn eine nicht mehr funktioniert, tauschen Sie erstmal eine aus und dann die zweite und dann die dritte. Und man kann tatsächlich auch sehen, die Hersteller können sehen, welche Zelle kaputt ist und die dann explizit tauschen. Bei der Beschaffung ist es natürlich so, woher kriegen Sie den Akku? Ja, Sie kaufen ein Auto. Da ist der Akku einfach mit drin. Und der Hersteller muss sich natürlich, das hatten wir eben schon mal angesprochen, drum kümmern, wie der Akku in das Auto kommt, unter welchen Bedingungen er hergestellt wird. Und es gibt einen geschlossenen Kreislauf, auch für die komplette Entsorgung. Also wenn der Akku tatsächlich mal wirklich keinen Dienst mehr leistet und wirklich kaputt ist, gibt es das Batterieentsorgungsgesetz. Und eben auch Fachfirmen mittlerweile, die aber aus wirtschaftlichen Gründen noch nicht wirklich so viele Akkus haben, dass sie wirtschaftlich arbeiten können, aber trotzdem vorbereitet sind und die mechanisch schreddern. Nicht, wie wir das aus diesen extremen Bildern von unseren Laptops oder Smartphone-Akkus kennen, die dann einfach thermisch verbrannt werden. Das machen wir natürlich nicht mehr. Da haben wir auch gelernt, das wird mechanisch einfach geschreddert und 95% bis 98% können entsorgt werden. Das andere ist Chemie, die da drin sind. Das ist nicht mechanisch. Das muss natürlich dann wieder gefühlt auf, ja, irgendwie entsorgt werden. Aber das ist der kleinere Teil. Und dann steht das wieder für neue Akkus zur Verfügung. Das kann man 1:1 wiederverwenden.
Das heißt, wenn ich dann die Situation habe, merke, mein Akku ist vielleicht nicht mehr so, der neueste funktioniert nicht mehr so, dann Kontakt zum Hersteller aufnehmen, und der, von dem ich das Auto fahre, der kann mir weiterhelfen.
Der klassische Weg ist ja erstmal in die Werkstatt. Ich will ja wissen, warum. Und ja, dann kümmert sich die Werkstatt drum.
Wir haben jetzt über E-Autos gesprochen. Vielleicht der ein oder andere, der da draußen interessiert zuhört und sagt, ja, ich habe auch schon mal überlegt. Wenn ich mir jetzt ein E-Auto holen möchte, wie sieht's denn da mit den Lieferzeiten aus? Denn überall woanders bekommen wir im Moment das Gefühl, Mensch, wenn ich jetzt mir was kaufen will, was Größeres, dann muss ich erstmal ein halbes Jahr warten oder vielleicht sogar ein Jahr.
Genau. Also bei Autos generell ist es ja schwierig. Also der Kabelbaum, der jetzt aus der Ukraine kommt, wird nicht mehr geliefert. Irgendwas, was aus Russland nicht mehr zu uns kommt, wird auch nicht mehr geliefert. Und da sieht man tatsächlich erstmal, wie viele Teile aus wie vielen Ländern in den Autos verbaut sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich noch Fahrzeuge, 8 an der Zahl, die man sofort auch unter den aktuellen Förderbedingungen noch bekommen kann bis Ende des Jahres. Das ist zum Beispiel der Fiat 500, eine Renault Zoe, Hyundai Kona zum Beispiel ist auch dabei. Es gibt Fahrzeuge, da muss man natürlich gucken, ob die zu einem passen oder nicht. Aber es gibt tatsächlich Fahrzeuge, die aktuell lieferbar sind. Und wenn man nicht das große Kreuz auf der Aufpreisliste macht, sondern tatsächlich vielleicht einen weißen haben kann, vielleicht mag man den nachher folieren, obwohl ich nie Autos in Folie packen würde, aber gut, vielleicht keine Anhängerkupplung braucht, nicht das Hightech Bose Soundsystem im Anschluss noch haben möchte, sondern mit dem aktuell zufrieden ist, was gerade gebaut und geliefert werden kann, dann bekommt man tatsächlich auch noch Fahrzeuge.
Sie haben gerade das Stichwort Förderung schon angesprochen, vielleicht auch nochmal ganz spannend. Es gibt ja auch durchaus Vorteile im täglichen Leben, wenn ich ein E-Auto mir zulege. Wir hatten gerade auch schon kurz über das E am Kennzeichen gesprochen. Das ist ja auch nicht nur da, wie Sie gesagt haben, weil noch Platz auf dem Nummernschild war.
Genau. Also das E-Kennzeichen hat ja verschiedene, also hat einmal die Kennzeichnung, es ist ein Elektroauto, ganz wichtig. Ich darf damit ohne zu bezahlen, zum Beispiel hier in der Hamelner Innenstadt parken. Ich muss eine Parkscheibe reinlegen, damit die Höchstparkdauer einfach eingehalten werden kann, damit die Politesse das kontrollieren kann. Ich darf auf verschiedenen Wegen fahren, die einfach für Elektroautos frei sind. Auch das gibt es. Ich kann zum Beispiel auch steuerlich die Förderung haben. Also jeder sieht, wie das Auto natürlich, also erstmal ist es versichert und versteuert, ganz klar. Aber das E-Kennzeichen hat eben auch die Möglichkeit, dann 0 Euro Steuern für mich zu erwirken. Das ist natürlich ein kleiner Teil. Ich kann natürlich auch die Umweltprämie für die Fahrzeuge, das ist schon der größere Batzen, weil er 4-stellig wird. Da wird es ja auch schon mal spannend. Es gibt aber auch für die Beratungsleistungen tatsächlich, also für meine Arbeit Förderung von der Mittelstandsförderung von der BAFA. Dann gibt es aber auch Förderung für Ladeinfrastruktur, für Gewerbetreibenden und Kommunen gerade aktuell. Leider ist die Förderung für die privaten Wallboxen, die sehr super angenommen wurde, da kämpfe ich auch für, dass die wieder kommt, tatsächlich eingestellt. Also die 900 Euro gibt es leider nicht mehr. Aber es gibt auch in verschiedenen Städten, also wenn Sie jetzt vielleicht nicht in Hameln wohnen und uns trotzdem hören, gibt es in verschiedenen Ländern, also jetzt Bundesländern oder auch bei anderen Kommunen, die Möglichkeit, einfach einen Zuschuss zu bekommen. Sei es ein Euro für die Wallbox, sei es ein günstiger Stromvertrag durch den Energieversorger. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, eben auch an Geld zu bekommen, wenn man sich für ein Auto interessiert.
Dann zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wir befinden uns hier ja auf den Umwelttagen. Es geht auch um den Umweltschutz. Was sind Ihre Wünsche auch für die Zukunft zum Thema Elektromobilität, ja, kompatibel mit Umweltschutz?
Also erstmal besteht mein Gedanke daran oder mein Wunsch, dass die Leute erstmal nicht sofort ans Auto denken, sondern wie ich heute auch hier zu Fuß herkomme oder Mobilität vermeiden. Das ist der beste Umweltschutz überhaupt. Der nächste Wunsch ist, wenn Sie sich ein neues Auto kaufen und Sie können sich für ein E-Auto erwärmen, dann kaufen Sie das auch. Kaufen Sie keinen Plug-in oder keinen Verbrenner mehr. Das ist eine aussterbende Gattung zum Thema Umweltschutz. Und wenn Sie dann tatsächlich sagen, okay, das E-Auto passt für mich nicht, dann fahren Sie bitte Ihr bisheriges Auto weiter, weil das wurde einmal gebaut. Das ist tatsächlich mein Wunsch an die Hörer, dass man mit den Ressourcen nachhaltig umgeht und nicht überdimensionierte Autos in die Stadt stellt oder wo auch immer hinstellt, weil die brauchen wir tatsächlich nicht.